ARD Sounds.
Karibik, das klingt nach Palmen, türkisblauem Wasser und Stränden wie aus dem Bilderbuch. Auf St. Lucia gehören aber auch manchmal dröhnende Bässe, brodelnde Vulkane und Straßen dazu, auf denen man ziemlich viel Geduld braucht. Also heute Karibik mal etwas anders bei Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch. Schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich wollte mein Kollege Tom Noga wegen eines Musikfestivals nach St. Lucia, dann hat er den Taxifahrer Sammy kennengelernt und ist mit ihm losgezogen durch die Hauptstadt in kleine Fischerdörfer und einmal quer, kann man so sagen, auch durch die Geschichte dieser Insel. Tom, grüß dich.
Hallo Philipp.
Hast ziemlich viel erlebt auf deinem Trip über die Insel, stimmt's?
Habe ich und darüber möchte ich erzählen.
Wir reisen nach St. Lucia für alle, die die Insel nicht sofort auf der Karte finden. Wo genau liegt St. Lucia und wie groß ist diese Insel ungefähr?
Also du hast es ja schon gesagt, in der Karibik. St. Lucia gehört zu den kleinen Antillen. Die beginnen östlich von Puerto Rico und ziehen sich dann in einem großen Bogen Richtung Süden bis zur Küste Venezuelas. St. Lucia liegt in etwa in der Mitte dieser Inselkette und von der Fläche etwas kleiner als Hamburg mit weniger als 200.000 Einwohnern.
Wir haben gerade schon das Wellenrauschen gehört. Bei Karibik denken die meisten vermutlich zuerst an Sonne, Strand und Meer. Was würdest du sagen, was zieht die Menschen ausgerechnet nach St. Lucia? Warum wolltest du dahin?
Die Menschen zieht exakt das dahin, was du beschrieben hast. Sonne, Strand, Tauchen, Segeln, solche Sachen. Ich war zum Jazz and Arts Festival dort. Der Name des Festivals täuscht. Anfangs wurde dort tatsächlich Jazz auf die Bühne gebracht. Heute dagegen ist die musikalische Palette breiter und umfasst alle schwarzen Musikstile. Nord-, Süd- und Mittelamerikanische wie Blues, Reggae, Soul, Salsa und Samba, aber auch das, was man Afrobeats nennt, eine Fusion aus vor allem westafrikanischen Rhythmen und schwarzer Popmusik.
Jazz and Arts Festival war für dich der Anschubser. Was ist das für ein Festival? Eine riesige Massenveranstaltung oder schon irgendwie was Besonderes, was Kleines, Feines?
Also es ist nicht das Größte in der Karibik. Kein Vergleich mit dem Reggae Sum Fest in Jamaika oder dem Karneval in Trinidad und Tobago. Zu denen kommen Hunderttausende. Das Jazz and Arts Festival auf St. Lucia ist eher, wie man heute vielleicht sagen würde, ein Boutique-Festival. Weniger partyorientiert, aber hochkarätiger in der Besetzung. Diana Ross, Amy Winehouse, Carlos Santana waren dort und der Hauptact dieses Jahres war Billy Ocean. Also auch ein weltweit bekannter Name.
Billy Ocean passt ja auch zur Karibik. Du warst auch da, aber nicht nur. Du wolltest dir die Insel auch jenseits dieses Festivals angucken und kennenlernen, richtig?
Auf jeden Fall. Das Festival war nur der Anlass. Hauptsächlich bin ich hin, um zu erleben, wie diese Insel ist. Sammy ist eine Seele von einem Mann. Ständig ein Lächeln im Gesicht, mit Millimeter kurzem Haar. Allein dadurch fällt er auf in St. Lucia. Die meisten Männer hier tragen Dreadlocks, zu langen, dicken Strähnen eingedrehte Haare. Die Frauen sowieso. Noch etwas ist auffällig an ihm. Während die meisten Männer hier rank und schlank sind, wölbt sich bei Sammy der Bauch. Berufsbedingt, sagt er, und lacht ansteckend.
Ich arbeite seit 19 Jahren als Taxifahrer und ich liebe es.
Sammy hat mich gestern Abend zum Festival gefahren. Er hat mir viel über St. Lucia erzählt. Deshalb habe ich ihn angeheuert. Er soll mir die Insel zeigen. Heute und in den nächsten Tagen. Wir wollen nach Castries, in die Hauptstadt St. Lucias, weil man eine Tour über die Insel dort beginnen muss, sagt Sammy. So recht aber kommen wir nicht vom Fleck. Stop and go entlang der Küste.
Im Moment haben wir Hochsaison. Deshalb erwarten wir viele Prominente aus dem Ausland oder generell viele Besucher, Ausländer, Einheimische, Menschen von anderen Karibikinseln. Und von 1 Uhr mittags bis 7 Uhr abends ist Rush Hour. Vor allem hier oben im Norden der Insel ist es immer hektisch. Der Verkehr ist unberechenbar.
It's kind of unpredictable.
Der Norden ist das touristische Zentrum St. Lucias. Hier reiht sich Hotel an Resort, dazwischen kleine Shoppingzentren, Bars und Restaurants. Ich verstehe warum. Üppiges Grün bis an die Straße. Palmen und Hügel und immer wieder diese karibischen Traumstrände. Seicht das Wasser türkisfarben. Andererseits ist der Verkehr nicht nur im Norden unberechenbar. Das werde ich in den nächsten Tagen erleben. In St. Lucia gibt es nur zwei echte Überlandstraßen. Die eine führt vom Norden entlang der karibischen Küste in den Süden der Insel. Die andere von Castries quer rüber. Weil St. Lucia bergig ist, geht es ständig bergauf und bergab. Immer wieder in Haarnadelkurven. In Castries erwartet mich Georgie. Halbglatze, Schnäuzer und wie Sammy ein Dauerlächler. Er steht vor einer Skulptur im Kreisverkehr am Hafen. Vier Männer mit Rudern in einem stilisierten, nur angedeuteten Boot. Die Skulptur ist aus Bronze. Sie trägt den Titel All In und symbolisiert die Menschen, die übers Meer nach St. Lucia gekommen sind.
St. Lucia was discovered first.
Offiziell wurde St. Lucia von einem gestrandeten französischen Seefahrer entdeckt. Man vermutet, das war zwischen 1502 und 1504. Als er jedoch auf der Insel ankam, lebten dort bereits indigene Völker, die Kariben und die Arawak. Sie waren mit Kanus über den Orinoco von Venezuela in die Karibik gekommen.
Zwischen Marktständen, Minibussen und hupendem Verkehr gehen wir Richtung Hafen. Die Atmosphäre ist karibisch, bunt, lebendig, improvisiert. Das Stadtbild aber nicht. Castries wurde immer wieder von Bränden zerstört, vor allem beim großen Feuer von 1948. Vieles, was heute steht, entstand erst danach, nüchtern, funktional und ohne die koloniale Pracht anderer Karibikstädte. In einer Seitenstraße ein kleiner Park. Ausgedörrte Grünfläche, ein paar Bänke und zwei Büsten. Die eine stellt Simon Bolívar dar, El Libertador, der Kolumbien, Ecuador, Panama und Venezuela in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien geführt hat. Die andere einen Mann in Uniform, hohe Stirn, eingefallene Wangen, strenger Blick.
This is Jean-Baptiste Bidault.
Das ist Jean-Baptiste Bidault. Er lebte Ende des 18. Jahrhunderts in St. Lucia.
Trinidad und Venezuela.
Später ging er nach Trinidad und Venezuela und schloss sich Simon Bolívar an, als Freiheitskämpfer. Man sagt, dass er Simon Bolívar einmal vor dem Ertrinken gerettet hat.
Viele Freiwillige aus der Karibik kämpften damals an Bolívars Seite für die Freiheit Südamerikas. Doch ihre eigenen Inseln blieben noch lange Kolonien. St. Lucia wurde erst 1979 unabhängig von Großbritannien. Neben dem Park das Parlamentsgebäude. Ein flacher weißer Bau mit grünen Fensterrahmen und breiten Vordächern. Ob wir mal reingucken können?
I've never been inside. I'm not too sure if I can.
Ich war noch nie da drin. Ich weiß nicht, ob das geht.
Es geht. Der Sitzungssaal ist holzvertäfelt. Mit burgunderroten Sesseln für die Abgeordneten der 17 Wahlkreise um einen runden Tisch aus Eichenholz. Plötzlich steht ein Mann in der Tür. Brille, 5-Tage-Bart, ein wenig schlaftrunken. Claudius Francis, der Parlamentspräsident.
Ich muss mich noch vom Festival erholen. Ich war das ganze Wochenende dort, von Anfang bis Ende. Freitag ab 7 Uhr abends, Samstag und Sonntag ab 2 Uhr nachmittags.
Also besser keine komplizierte Frage stellen. Vielleicht eher diese. Was ist das Besondere an St. Lucia?
Wir sind die einzige unabhängige Insel der Welt, die nach einer Frau benannt ist. Wir haben den einzigen Drive-In-Vulkan der Welt, die höchste Zahl an Nobelpreisträgern pro Einwohner. Und aktuell haben wir die schnellste Frau der Welt.
Ja, Tom Noga ist auf St. Lucia, kleine Insel in der Karibik,
Tom, dieser Parlamentspräsident, den du da getroffen hast, der zählt jede Menge Superlative auf. Da muss ich nochmal nachfragen, wer ist die schnellste Frau der Welt? Und wer sind diese beiden Nobelpreisträger aus St. Lucia?
Julian Alfred ist die schnellste Frau der Welt, Olympiasiegerin über 100 Meter bei den Olympischen Spielen 2024.
Sehr schnell.
Sehr schnell. Die erste Goldmedaille überhaupt für St. Lucia im Übrigen. Die beiden Nobelpreisträger sind der Wirtschaftswissenschaftler Arthur Lewis und der Schriftsteller und Dramatiker Derek Walcott. Letzterer hat unter anderem Homeros geschrieben. Das ist ein Epos, 300 Seiten stark, über Kolonialgeschichte, Identität und Herkunft. Der Titel spielt, man denkt es sich vielleicht, auf Homer an, den legendären Dichter des antiken Griechenlands.
Und dann Drive-in-Vulkan. Normalerweise kommt aus dem Vulkan immer was raus, aber da kann ich rein, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ungefähr. Und da fahren wir später auch hin. Deshalb nicht zu viel darüber. Wir sprechen hier von der Kalibu-Caldera, ein Vulkan, der vor 30.000, 40.000 Jahren eingestürzt ist. Das geothermische Feld darunter ist bis heute aktiv.
St. Lucia ist außerdem ein Staat, der nach einer Frau benannt ist, ne? Ich glaube, der einzige Staat auf der Welt. Kann das sein? Woher kommt dieser Name, Tom?
Von den französischen Schiffbrüchigen, von denen wir ja gerade schon gehört haben. Die haben St. Lucia nämlich an einem 13. Dezember erreicht oder sollen erreicht haben, am Tag der heiligen Lucia von Syrakus, einer frühchristlichen Märtyrerin. Und St. Lucia ist natürlich nicht die einzige Insel, die nach einer Frau benannt wurde. Man denke an St. Helena, Napoleon, aber tatsächlich die einzige mit eigener Staatlichkeit.
Wir haben noch gar nicht über die Menschen geredet, die auf St. Lucia leben. Nochmal zurück in dieses Parlamentsgebäude. Da läufst du einfach rein, triffst den Parlamentspräsidenten, wahrscheinlich noch in kurzer Hose und Flipflops, so stelle ich mir das vor.
Nicht ganz.
Nicht
lange
ganz.
Hose hatte er und er hatte auch Schuhe
Nein, du.
An.
Du. Es klingt jedenfalls sehr unkompliziert und entspannt. Was würdest du sagen, Karibik, die ist einfach so oder sind die Leute auf St. Lucia nochmal besonders karibisch entspannt?
Ob die Karibik wirklich so ist, weiß ich nicht. Also ich habe in Jamaika recherchiert, als die Reggae Boys sich zum ersten Mal für eine Fußball-WM qualifiziert haben. Da war alles unfassbar förmlich. Auch in Kuba, wo ich zu den Cuban Five recherchiert habe, einem Spionagefall zwischen den USA und eben Kuba. Da hatte ich ein paar Aufpasser an der Seite und konnte mit niemandem außerhalb offizieller Interviewtermine sprechen. Karibik geht also auch anders. Ich würde eher sagen, das ist typisch St. Lucia. Die Leute dort sind unheimlich locker. Du kommst schnell mit ihnen ins Gespräch. Sie sind sehr, sehr freundlich. Natürlich ist das auch ein Stück weit Kalkül. Viele wollen was verkaufen, etwa am Strand, kennt man ja. Aber wenn du dann nichts kaufst, ist es auch gut. Das kenne ich eben auch anders aus Jamaika oder aus der Dominikanischen Republik.
Lockere Hauptstädter, das gibt's ja nicht alle Tage.
Vor allem in Deutschland nicht. Ne?
In Deutschland nicht. Tom, wie geht die Reise weiter? Du hast die Hauptstadt abgehakt und bist dann weiter.
Jetzt geht's in den Norden, ein musikalischer und kulinarischer Trip. Sammy lehnt sich auf dem Fahrersitz seines Taxis zurück. Auf dem John Compton Highway, benannt nach dem Gründervater des unabhängigen Staats St. Lucia, geht es zäh voran. Wir schleppen uns Richtung Norden, durch Rodney Bay, das touristische Zentrum der Insel. An der Küste ein Resort nach dem anderen. Fast alle sind all-inclusive, wie seit 10, 20, vielleicht auch 25 Jahren üblich in der Karibik. Das ist gut für die Betreiber der Resorts, meist internationale Hotelketten, weil die Touristen ihr Geld in den Anlagen lassen. Aber schlecht für Menschen wie Sammy.
It's actually stops some businesses actually. Business was some small restaurants, owners and everything declined.
Viele Bars und Restaurants, die es früher gab, konnten sich nicht mehr halten. Auch mein Geschäft leidet darunter, weil niemand mehr ausgeht. Die Leute nehmen alle Mahlzeiten in ihrem Resort ein, statt außerhalb in Restaurants essen zu gehen. Andererseits bringt der Tourismus Geld auf die Insel. Und wer für ein Resort arbeitet, hat Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Gehört das Resort einer internationalen Hotelkette, kann man auch im Ausland arbeiten und die Welt sehen. Das ist das Positive.
Unser Ziel ist Pigeon Island. Die kleine Halbinsel im äußersten Norden von St. Lucia war früher tatsächlich eine Insel und über Jahrhunderte strategisch wichtig. Ihre Buchten waren anfangs ein Rückzugsort für Piraten. Von ihren Hügeln kontrollierten die Briten später die Bewegungen der Franzosen rund um Martinique. Vom Fort der Briten stehen heute nur noch Ruinen und ein paar gut erhaltene Kanonen. Zwischen diesen historischen Mauern und direkt am Meer findet das Jazz and Arts Festival statt. Es ist Mittag. Doch die ersten Besucher sind schon da. Mit Stühlen, mit Sonnenschirmen, mit Kühltaschen. Die Bühne ist groß wie ein Basketballfeld. Darauf eine Band beim Soundcheck. Über das gesamte Gelände sind Stände verteilt. Mit Merchandising, Getränken, Streetfood. Auf einem Hügel etwas abseits eine Gourmetmeile. Mit lokalen Spezialitäten. Vor einem der Stände ein Mann, Glatze, Ziegenbart, blaues, wild gemustertes Hemd.
Orlando Satchel.
Orlando Satchel.
Chef Owner of a restaurant called Orlando Restaurant in St. Lucia, Soufrière.
Koch und Besitzer des Restaurants Orlando's in Soufrière auf St. Lucia.
And a chef on a mission.
Und ein Koch mit einer Mission.
Orlando ist St. Lucias bekanntester Koch. Er hat im Deschini im Boutique Resort Ladera gearbeitet und das Restaurant zum vielleicht bekanntesten der gesamten Karibik gemacht. Seit 14 Jahren ist er selbstständig.
Meine Mission? Die beste Küche der Karibik muss karibisch sein, nicht international. Meine Mission ist es, die karibische Küche international bekannter zu machen. Die Küche der Karibik ist aus der Sklaverei entstanden. Wir müssen die Essenz der Karibik einfangen, die Gewürze. Das Marinieren, das, was ich Liebe nenne. Essen kann man überall auf der Welt. Aber steckt genug Liebe darin? Unsere Vorfahren wussten, dass die Qualität unserer Produkte nicht die beste war. Deshalb haben sie die Zutaten mariniert und langsam gekocht. Genau diese Energie muss man schmecken.
Orlandos Restaurant in Soufrière hat weder Öffnungszeiten noch eine Speisekarte. Man ruft an und erstellt dann ein Tasting-Menü zusammen. Je nachdem, was er auf dem Markt findet oder von seinen Lieferanten bekommt. Oder man klopft an und er zaubert etwas aus seinen Vorräten.
Collaborations, St. Lucia, please give a warm welcome to the incredible Princess Lover!
Ein paar Stunden später, auf der Bühne Loose City, ein lokales Duo. Orlandos Zelt ist gut besucht. Es gibt karibische Tapas, Thunfisch-Tartar mit Mangosoße, geröstete Brotfrucht mit Tamarindo und Chili, karamellisierte Kochbananen. Kleine Geschmackssensationen. Orlando bringt mir ein weiteres Streetfood-Schälchen, darauf ein Küchlein. Ich beiße hinein. Schmeckt nach Fig and Saltfish, nach grünen Kochbananen mit gepökeltem Kabeljau, dem Nationalgericht St. Lucias.
You know, it's a flavor is there. But now, I've now said, okay, love that idea.
Genau, das ist der typische Geschmack. Ich liebe diese Idee. Ich habe grüne Bananen genommen, sie mit Gewürzen gekocht und zerstampft, sobald sie weich waren. Dann habe ich den Saltfisch dazu gegeben und das Ganze gebacken. Sieht aus wie ein Lachsküchlein, ist aber ein eigenes Gericht. Dazu gibt es eine kreolische Soße. Der internationale Gast sagt, das probiere ich, sieht spannend aus. Und die Einheimischen sagen, Fig and Saltfish kennen wir. Es funktioniert also für beide Gruppen.
Eine Kaltschale landet auf meinem Tisch. Erinnert an Gazpacho.
No, Gazpacho, everybody loves Gazpacho.
Ja, Gazpacho kennt jeder. Aber das hier ist eine Fasspacho mit F statt G. Ich nehme Früchte dazu, also eine Kombination aus Obst und Gemüse. Ganz einfach. Aber wenn man Früchte und Gemüse zusammenbringt, entsteht etwas Eigenes. Das ist es im Grunde, worum es in meiner Küche geht.
Tja, das klingt nicht nur lecker, Tom, klingt auch nach einer neuen eigenen Küche. Was würdest du sagen? Steht Orlando, der Koch, für vielleicht eine neue Küche, speziell aus St. Lucia, oder guckt er
noch ein bisschen mehr über den eigenen Tellerrand hinaus, über die Strände, auf die gesamte Karibik?
Auf jeden Fall das. Also seine Küche ist eher gesamtkaribisch als spezifisch aus St. Lucia. In St. Lucia gibt es zwar hervorragende Köche, aber wir haben ja schon gehört, dass die meisten Besucher in ihren Restaurants essen. Und in denen ist die Küche auf nordamerikanische Touristen ausgerichtet, vor allem aus den USA. Und was die meistens essen wollen, das wissen wir. Deshalb hat Orlando sein eigenes Restaurant. Er will ohne Kompromisse karibisch kochen. Das ist eine Nische, aber die scheint zu funktionieren. Mhm.
Tom, die Musik auf dem Festival haben wir schon gehört, klingt sehr international. Gibt's trotzdem einen eigenen Sound, den man sofort mit St. Lucia verbindet? Wie klingt die Insel, wenn jetzt nicht gerade Festival ist?
Naja, St. Lucia teilt sich Traditionen, würde ich mal sagen, mit anderen karibischen Inseln. Calypso und Soca, zum Beispiel das Karnevalsmusik und natürlich generell kreolische Volksmusik, also ursprünglich afrikanische Polyrhythmen. Auf St. Lucia mit Melodien gespielt, auf Geige und dem Akkordeon, die an Frankreich erinnern. Aber es gibt tatsächlich eine Musikrichtung, die originär aus St. Lucia kommt. Das ist Denery Segment. Denery ist eine Stadt an der Atlantikküste. Diese Musik basiert auf Soca-Rhythmen, die mit extrem harten Beats unterlegt werden, also DJ-Musik. Oft nehmen die DJs auch bekannte Pop-Songs, etwa I Want to Dance with Somebody von Whitney Houston, ohne Ende gehört, als ich dort war, und peppen die auf. Das hört man dann an jeder Ecke, oft aus mobilen Soundsystems, die auf Autodächer montiert sind, immer in unfassbarer Lautstärke.
Also wer tanzen will, der geht nach St. Lucia. Tom, du hast gerade gesagt, französische Einflüsse, aber die Insel war auch lange eine britische Kolonie. Was ist es nun? Eher Paris oder eher London?
Deutlich eher London, im Kolonie von 1814 bis 1979. Aber davor hat St. Lucia insgesamt 14 Mal den kolonialen, in Anführungsstrichen, Besitzer gewechselt. War hier 7 Mal britisch und französisch. Historiker erklären das so. Die Franzosen wollten dort siedeln, die Briten hatten kein Interesse an der Insel, wollten aber auch nicht, dass Frankreich die Kontrolle über einen strategisch wichtigen Punkt in der Karibik erlangte. Viele Ortsnamen sind französisch, etwa Vieux-Fort oder französischen Ursprungs, wie Castries, benannt nach einem Adligen, dem Marquis de Castries. Und Denery soll auf einen französischen Kolonialbeamten oder Grundbesitzer namens Donnery oder Lornery zurückgehen. So genau weiß man das anscheinend nicht.
Bei einigen Ortsnamen weiß man es tatsächlich nicht mehr, auf wen oder auf was sie zurückgehen. Warum ist das eigentlich so kompliziert, das herauszufinden, zu rekonstruieren?
Naja, wenn insgesamt 14 Mal die Kolonialmacht wechselt, dann verschwinden Archive, werden neu zusammengestellt, neu geführt. Und vieles ist dann schlicht und einfach nur mündlich überliefert.
Tom, St. Lucia, kleine Insel, aber sehr, sehr groß, wenn man überall hin will und alles sehen will, so wie du. Wohin geht's als nächstes?
Alles sehen habe ich ja auch nicht geschafft. Wir fahren jetzt mit Sammy, meinem Taxifahrer, die Karibikküste runter nach Soufrière. Auch ein Ort mit einem ursprünglich französischen Namen.
Wir sind jetzt auf dem Millennium Highway. Er heißt so, weil er im Jahr 2000 eröffnet wurde. Gebaut 1999, für den Verkehr freigegeben erst im Jahr 2000. Vorher war das eine holprige Straße. Tatsächlich wurde der Highway erst vor einem Jahr neu asphaltiert.
Der Millennium Highway ist eine Wohltat. Zwei Spuren in jede Richtung. Es geht zügig voran. Aber nicht lange.
Jetzt wird's holprig. Diese Straße führt fast ganz um die Insel. Es gibt überhaupt nur eine, die quer über die Insel führt. Alle anderen folgen der Küste.
In Haarnadelkurven geht es bergauf und wieder bergab. Vorbei an malerischen Buchten. An Marigo Bay etwa, einer der exklusivsten Buchten der gesamten Karibik. In der Marina ankern Luxusjachten. Eine Seite der Bucht ist nur per Wassertaxi zugänglich. Weiße Villen säumen den Hang. Ein paar Celebrities haben dort ihren Zweitwohnsitz, wegen der Abgeschiedenheit. Eine Bucht weiter, der Kontrast. Anse-l'Arée, ein Fischerdorf. Bunte Holzhäuser, kleine Bars. Piroggen, offene Motorboote liegen vor Anker und an einem Betonsteg. Kinder spielen an einem traumhaften Strand. Blendend weiß, von Palmen gesäumt, das Meer türkisfarben und kristallklar. Eigentlich wie gemacht für Urlauber. Aber Touristen gibt es hier nicht. Der Name des Dorfs ist französischen Ursprungs. Anse-l'Arée heißt Rochenbucht, allerdings anders geschrieben. Deshalb vermuten manche, er ginge auf einen französischen Siedler zurück. Auf der Promenade ein offener Fischmarkt unter einem langen Dach. Wenn die Fischer reinkommen, erläutert Sammy, stehen die Köche der Resorts hier Schlange. Jetzt dösen hier nur ein paar Männer. Ein weiterer fliegt ein Netz. Gerissen an den Korallen, nuschelt er. Weil das Netz kaputt ist, konnte er heute nicht rausfahren. Aber morgen wieder, kurz vor vier. Dann den ganzen Tag auf dem Wasser. Netze auswerfen, Reusen kontrollieren. Wenn die Sonne untergeht, gegen sechs am Abend kommt er zurück. Sechs Tage die Woche. Nur sonntags hat er frei. Weiter Richtung Soufrière. Auch Canaries in der nächsten Bucht ist ein Fischerdorf. Auch hier schaukeln Piroggen vor der Küste. Ein halbes Dutzend solcher Fischerdörfer gibt es in St. Lucia. Mit ihren Piroggen decken die Fischer tatsächlich fast den gesamten Bedarf auf der Insel. Für große Fische wie Mahi-Mahi und Thunfisch fahren sie 20, 30 Kilometer weit raus. In Soufrière herrscht Partystimmung. Aus den Bars dröhnt Reggae-Musik. Auch aus manchem Soundsystem. Rastas, männliche und weibliche, wippen im Rhythmus. Karibik pur. Auch auf einem Katamaran, der im Hafen liegt, tanzen die Leute. Was Soufrière besonders macht, ist die Lage der kleinen Stadt. An einer geschützten, sichelförmigen Bucht. Dahinter dichter Regenwald. Umgeben von kleinen Buchten, die nur vom Meer oder über Wanderwege erreichbar sind. Und vor allem am Fuße der Pitons. Die beiden Vulkankegel sind das Wahrzeichen St. Lucias. Sie sind Weltkulturerbe mit den Korallenriffs in der Bucht von Soufrière und dem Kalibou, dem Drive-In-Vulkan. Die Fahrt in die Caldera führt durch eine fruchtbare Landschaft mit vielen landwirtschaftlichen Flächen. Traditionell wurden hier vor allem Bananen angebaut. Jahrzehntelang das wichtigste Exportprodukt St. Lucias. Auch heute stehen Bananenstauden entlang der Straße und an den Hängen. Außerdem Kokospalmen, Kakao, Brotfrucht und Mangobäume. In der Caldera dampft und brodelt es. Immer wieder schießen Wasserfontänen in die Höhe. Ein Schauspiel, das erahnen lässt, welchen Urgewalten St. Lucia sein Entstehen zu verdanken hat. Weiter geht es zu Fuß, einen steilen Hügel hinauf, vorbei an Viehweiden und Obstplantagen. Dann über Holzschwellen, die in den Boden eingelassen wurden. Stairway to Heaven nennen sie diese Passage, die Himmelsleiter. Oben wird klar, warum. Die Pitons zum Greifen nah. Der Blick auf Soufrière und die Küste Richtung Norden. Und direkt unter mir eine Bucht, unberührt, ohne menschliche Spuren, mit Palmen bis an den Strand. Paradise Beach. Vielleicht der schönste Strand, den ich je gesehen habe. If paradise were half as nice.
Tom, Paradise Beach, das klingt so toll. Fast zu schön, um nur von oben runterzuschauen. Bist du noch mal runtergelaufen zum Strand?
Leider nein, mir hat dann hinten raus einfach die Zeit gefehlt. Und mein Hotel war im Norden St. Lucias. Das hätte bedeutet hin und zurück 2,5 Stunden Autofahrt und mindestens eine per Boot.
Nach all den Eindrücken, Tom, wenn ich da jetzt auch mal hin will, was würdest du mir raten? Wohin noch, wenn ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mitbringe?
Du solltest auf jeden Fall mehr Zeit mitbringen, weil du hast ja auch gehört, dass man doch sehr lange im Auto unterwegs ist, wenn man von einem Ort zum anderen fährt. Du solltest auf jeden Fall Kajak fahren. Von Marigot Bay, dieser Bucht, von der wir schon gehört haben, dieser traumhaften, die Küste runter und dann den Rousseau River hoch. Durch labyrinthische Mangroven und karibischen Regenwald. Fantastisch. Es gibt tolle Trails durch den Regenwald. Und wer tanzen möchte, kann das jeden Freitag auf einer Streetparty in Gros-Ile machen. Zu Dennery Segment. Und ansonsten tauchen, segeln, am Strand relaxen. Und natürlich bei Orlandos in Sofria anklopfen. Das müsst ihr mir versprechen.
Ja, lecker essen auf St. Lucia. Tom Noga, vielen Dank für diese Reise nach St. Lucia. War richtig gut.
Gerne, immer wieder gerne.
Ich muss ja sagen, der brodelnde Vulkan hat es mir besonders angetan, aber ich würde mich natürlich auch mit Paradise Beach zufrieden geben. Das war's von uns, von zwischen Hamburg und Haiti. Wenn ihr noch ein bisschen weiterreisen wollt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Geht auf die andere Seite der Weltkugel nach Japan. Vielleicht kennt ihr jemanden, der hin will oder ihr plant selbst einen Trip. Die meisten wollen ja dann einfach nur nach Tokio, was ich sehr gut verstehen kann. Habe selbst dort lange Zeit verbracht. Nur, was kaum jemand weiß, diese riesige Metropole Tokio war schon Anfang des 18. Jahrhunderts die größte Stadt der Welt. Damals hieß sie noch nicht Tokio, sondern Edo. Auf den Hügeln lebte der Shogun mit seinen Samurai. In der Unterstadt zwischen Wasserwegen tummelten sich Handwerker und Händler. In unserem Podcast Edo, die größte Stadt der Welt, nimmt euch die Journalistin Jenny von Sperber mit nach Tokio. In das Frühere und in das Heutige. Begleitet sie auf ihrer Reise in die Stadt, kommt mit auf historischen Wanderwegen, erfahrt spannende Fakten über Japan, die japanische Sprache und Kultur. Und natürlich gibt es auch noch besondere Ausflugstipps in Edo, die größte Stadt der Welt, Tokio im 18. Jahrhundert. Bei Radiowissen in ARD Sounds, den Link findet ihr in unseren Shownotes, stellen wir euch rein. Tja, und bei ARD Sounds, da gibt's auch uns. Abonniert uns gerne, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Ihr könnt uns auch schreiben, wo zum Beispiel soll's als nächstes Mal hingehen. Einfach eine Mail an haiti@ndr.de. Jo, das war's von uns zwischen Hamburg und Haiti. Danke euch fürs Zuhören, sagen Sabine Korbmann, Christoph van der Werf und ich, Philipp Abresch.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.